Du. Psalm 19. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Ja, es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Ja, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Ja, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Und das Gebot des Herrn, das ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Und die Furcht des Herrn ist rein. Oh, sie bleibt ewig. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Ja, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt. Und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. O Verfehlung, ja, wer kennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vom Mutwilligen bewahre dein Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Denn werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. O, lass die Worte meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels, mein Erlöser. Schöner Psalm. Heute geht es darum, wie sich Gott zeigt. Also uns, der Menschheit. Und ich meine, Gott hat alles gemacht für uns Menschen. Das dürfen wir halt nie vergessen. So, auch die Ameisen und auch die Elefanten. So den Himmel und die Erde und das Wasser und die Sterne und die Kometen und alles, was es gibt, hat Gott nur für uns gemacht. Wenn man sich das mal so überlegt, wie mächtig und wie herrlich und wie groß das ist, was er geschaffen hat. So, ich meine, ich habe meinen Kindern ein Bett gebaut, ne? Und ich habe mir Mühe gegeben. Und ich habe davor gesessen und mir im Kopf erst vorgestellt. Dann habe ich mir eine Skizze gemacht, ne, um einen Bauplan zu haben. Dann habe ich die Materialien besorgt und dann habe ich angefangen zu sägen und zu zimmern und zu machen, ne, bis es da war. Und es hat viel Arbeit gemacht, aus Liebe, weil ich wollte meinen Kindern das coolste Bett geben, das ein Papa seinen Kindern geben kann, ne? So. Aber das ist doch absolut gar nicht im Vergleich zu dem, was Gott uns gebaut hat. Ne? So. Und hier sind drei Sachen, die David so gerade nachsinnt, ne? Die der Geist ihm zeigt. Drei Sachen, wie Gott sich ihm offenbart. Drei Sachen, wie Gott sich jedem Menschen, ob er glaubt oder nicht, zeigt. Ne? Und das erste ist durch die Schöpfung. Lesen wir nochmal Vers 2 bis Vers 7. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ne? Er sagt hier, ja guck, du siehst diese Ausdehnung, du siehst den Himmel, dieses Unendliche Wirkende, ne? So, mit all dem, was da drinnen fliegt, alle Vögel und Insekten und dieses gigantisch große, ne? Man kann es nur sehen und es erzählt. Ne? Es ist eine Botschaft. Ohne Worte. So, und trotzdem sind es Worte, ne? Die kommen. So, dass der Mensch erkennt, da ist Gott. Ne? So, man guckt in den Himmel und man merkt, wie klein man ist. Ne? Jeder, der das kennt, so und sitzt im Sternenhimmel und du sitzt da auf deiner Bank und guckst dir die Sterne so an. Ne? Und auf einmal wird dir klar, wie gewaltig groß dieser Mond eigentlich wirklich ist. Ne? Und dann wird dir auf einmal klar, wie gewaltig groß die anderen Planeten dahinter sind, die nur so winzig klein sind. Und dann wird dir auf einmal klar, dass viele von den Punkten, die du da siehst, gar nicht mehr existieren. Obwohl sie so groß sind, sind sie so weit weg, dass das Licht immer noch unterwegs ist, obwohl der Stern gar nicht mehr da ist. Und du merkst, wie klein du eigentlich wirst. So, einfach nur, indem du den Himmel betrachtest. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, so, ich wollte zu einer Boje schwimmen. Ne? Und die war da. Und die war 10 Meter vielleicht entfernt. Na gut, 100. Und ich springe ins Wasser, ins Meer und ich schwimme los. Ne? Und ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme und diese Boje sieht immer noch 100 Meter weit entfernt aus. Und ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme und ich komme nicht näher, ne? Obwohl es so nah scheint, ist es doch so weit weg. Und dann sitzt du da und du guckst dir den Himmel an und denkst so, wie gewaltig ist das, ne? So wie riesig. Und David sitzt da und er guckt, sitzt vielleicht auf der Weide gerade mit seinem Schäfchen, ne? Und er guckt sich den Grashalm an und er guckt sich den Wind an und er guckt sich die Schafe an, wie sie harmonieren und wie jeder anders ist, ne? Und er guckt sich den Himmel an und alles, was da drin flattert und fliegt. Und er denkt nur, ja, das ist so gewaltig und so vollkommen und so perfekt. So riesig, ne? Und was schreit die Schöpfung? Was sagt, was zeigt sich durch die Schöpfung, wer Gott ist? Ne? Das sagt uns sogar der Paulus. Hätte ich zwar auch gesagt, aber da war er schneller als ich. Und in Römer steht das. War ich ein bisschen enttäuscht heute, als ich das gelesen habe? Nee, war ich nicht. Fand ich cool. Und zwar sagte Paulus zur Schöpfung in Römer 1, Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Also hier geht es gerade um die Schöpfung und so weiter. Da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ja. Also er sagt, jeder Mensch muss erkennen, egal wie klug er sich hält, dass es einen Schöpfer gibt. Du brauchst nur die Perfektion der Natur angucken und du merkst, es muss jemand geben. Das ist alles eine Handschrift. Ne? Selbst wenn man an Evolution glaubt, ne, dann hat man nur die Tierwelt. Ne? Aber guck dir das an, die Pflanzen, ne? Ein Baum im Winter. Ich finde es immer so fantastisch. Sieht doch aus wie unser Lungensystem, ne? So diese Adern, die du kennst, ne? Ich habe Pflanzen, ne, diese Blätter, die so Haare haben, und du streichelst das und denkst so, ja, krass, ne? Das sieht doch aus wie Fell, oder? Ne, alles ist schon da in der Natur zu finden, was Gott im Endeffekt für uns benutzt hat. Ne? Und du siehst dir das an und du siehst, es ist ein Künstler, es ist eine Handschrift, ne? Es ist eine Person, die das gemacht hat. Da ist nichts, was durch Zufall irgendwie anders geworden ist, was nicht reinpasst. Und du guckst an und du hörst dir deine Dokus an, ne, und du diese Tierdokus oder so, und da wird halt auch gesagt, jedes einzelne kleine Wesen hier auf der Erde hat einen Sinn und einen Zweck, und ohne das würde irgendein anderes nicht existieren können, ne? So wie wir die Bienen brauchen, stell dir das vor, ja, ohne Bienen gibt es keine Pflanzen. Weißt du, ich meine, ich drücke da am liebsten drauf und weg, ne, weil ich Angst habe, dass sie mich stechen. Nee, mach ich nicht, bei Wespen vielleicht, aber ne, selbst die Spinnen oder all das, wo du denkst so, warum? Die Mücken, ne? Aber ohne Mücken hätten die Fledermäuse und die Vögel nicht genug. Oder was weiß ich denn, ne? Alles hat einen bestimmten Zweck. Und du guckst und hörst so die Wissenschaft, die immer mehr forscht in der Schöpfung, was gut ist. Ich befürworte das. Das ist die Arbeit, die Gott Adam gegeben hat im Garten Eden. Er hat gesagt, du bist jetzt Wissenschaftler. Du erforscht meine Schöpfung und gibst alles einen Namen. Ne? Guck dir meine Schöpfung an. Erforsche meine Größe. Ne? Und du siehst, der Adam macht es immer noch. Das ist so in uns drin. Ne? Dafür sind wir gemacht, seine Schöpfung uns anzugucken, uns Gedanken zu machen und dann zu benennen. Ne? Und du siehst ja, durch die Technik und so weiter kann der Mensch noch mehr und noch tiefer in diese Schöpfung gucken. Ne? Mehr als man es mit seinen Augen nur könnte. Und man sieht, das, was so klein wirkte, ist eigentlich riesig zu dem, was da drunter noch steckt. Ne? Irgendwann konnte man in die Zellen gucken, ne? Dann konnte man sich die Atome angucken. Dann hat man gemerkt, oh, das Atom ist nicht das Kleinste, da gibt es noch Protonen und Elektronen. Ne? Jetzt sind sie noch tiefer drin und sehen noch ein Gottteilchen oder ne, noch ein kleineres Teilchen, aus was die Elektronen und die Protonen bestehen. Ne? Das ist einfach fantastisch. Ne? Und das liebe ich. Da ist Wissenschaft gut. Ne? Gott findet das nicht verwerflich. Nee, er hat gesagt, mach das. Beobachte mich. Und wir gehen tiefer und tiefer und wir erkennen immer mehr, wie allmächtig er ist. Ne? Und das ist das, was Paulus hier sagt. Keiner kann sich entschuldigen. Du guckst dir jede Kultur weltweit, ob sie abgeschnitten war oder nicht, hat einen Glauben an den Gott. Es ist einfach so. Da kommt keiner drum rum und keiner kann sich entschuldigen. Ne? Aber fand ich ja super in Vers 20 im 1. Römer, denn sein unsichtbares Wesen, also das, wie sich Gott zeigt durch die Schöpfung, was man erkennt, ist seine Kraft und seine Gottheit. Also Gott zeigt sich durch die Schöpfung und wir erkennen seine Allmacht, so wie groß dieser Schöpfer ist. Und allmächtig ist nur einer. Überall, egal wo, in welcher Zeit du guckst. Und das ist der Schöpfer, Gott. Ne? Du erkennst seine Allmacht. Und du siehst seine Kraft und seine Gewalt, die er hat. Ne? Wo wir Menschen wehrlos sind. Wir können nichts machen. Kommt ein Sturm. Ne? So, stellt sich unter. Kommt ein Orkan. Ne? Hast du ein Problem vielleicht mit Unterstellen. Ne? Gott macht, was er will. Schickt Trockenheit, dann ist Trockenheit da. Dann besorgt mal Wasser. Ne? So, es ist seine Kraft und seine Allmacht. Und deswegen liebe ich es auch, in Natur zu gehen und da einfach mal mir das anzugucken. Ja, manchmal nicht. Da will ich einfach nur schnell mit Lehmann gehen und fertig. Ne? So, aber manchmal habe ich so Ruhe in mir und genieße es. Ne? Und dann sitzt du da und du guckst den Fluss an oder du sitzt da und guckst die Bäume an und oft gehe ich durch die Natur und denk halt so, wie friedlich du alles gemacht hast. Ja? So wie ruhig, so wie harmonisch selbst. Die Tiere, die sich gegenseitig fressen, ne, aber trotzdem, geh mal in den Wald, in den tiefen Wald rein, so, ne, zum Pilze sammeln oder so. Es ist ruhig dort, ne. Es ist eine Harmonie dort, so, und es ist einfach beruhigend für uns, ne. Ganz anders als das, was der Schöpfer Mensch macht, ne. Das, was wir erschaffen, ist laut und unruhig, ne, so, und stressig, so, aber da, du gehst durch die Schöpfung und es ist einfach nur idyllisch, perfekt. Ja. Selbst das Geräusch, das Gott erschaffen hat, wie sich Wasser anhört, ja. Wie sich Blätter im Wind anhören. Er hätte das auch anders machen können. Ne. Die hätten auch klingeln können die ganze Zeit oder sonst was. Nee. Ne. Dieses Rascheln, so dieses Knistern, so ein wunderschön. Ne. Gott hätte den Vögeln auch eine andere Stimme geben können. So, ne, schallt durch den Wald. So. Nee, aber Gott hat eine Melodie reingebracht und eine Ruhe und was einfach Schönes. Ne? So. Guck dir die Schöpfung an und genieß die Schöpfung. Und Paulus, Quatsch, David sitzt wieder zurück jetzt. David sitzt da und er guckt in die Schöpfung rein und er sagt, ja, daran zeigt sich, wer du bist. Du redest durch deine Schöpfung zu mir. Du zeigst, wer du bist. Deine Gewalt und Kraft und deine Gottheit. Dass du anders bist als alle anderen. Ne? Ihre Reichweite, Vers 5, erstreckt sich über die ganze Erde. So wie Paulus gesagt hat, niemand kann sich entschuldigen. Diese Worte, die Gott da benutzt, dieses Reden einfach nur durch seine Schöpfung, ist unüberhörbar für jede Person weltweit. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Diese riesige Kugel, die so voller Kraft und Energie ist, ne, die zerstören kann, aber uns auch Leben gibt, ne, die so perfekt offen Zillimeter positioniert ist, ne, würde sie ein Stück weiter zur Erde näher sein, würden wir verbrennen. Würde sie ein Stückchen weiter weg sein, wäre es zu kalt und wir würden erfrieren. Ne. So, sie läuft in der richtigen Geschwindigkeit. Die Erde läuft in der perfekten Geschwindigkeit. Ne. Alles läuft in der perfekten Geschwindigkeit. Ne. Und er sagt so, Gott hat sie da reingesetzt. Und zu der Zeit hier darf man nicht vergessen, die Israeliten zwar nicht, aber alle anderen Heidenvölker drumherum um Israel haben die Sonne angebetet. Das war ein Gott. Und David sitzt da und er sagt was Gewaltiges für die Zeit damals. Ganz Israel hat das gesungen und die Heiden drumherum haben die Lieder gehört. Ne? Und er sagt ja, nee, unser Gott, der Schöpfer, hat euren Gott gesetzt und bewegt sie. Ne? So. David sagt, nichts ist größer als du. Die Sonne ist nicht Gott. So gewaltig und so viel Leben sie auch uns gibt, aber sie ist nur Schöpfung. Ich bete den Schöpfer lieber an als die Schöpfung. Ne? Und es ist schön, wie er das hier erklärt, so mit seinen Bildern immer, ne? Ist ein sehr poetischer Typ der David. So, sie geht hervor, frühmorgens, wie ein Bräutigam, stolz aus seinem Zelt. Ne? So ein Bräutigam, der aufgeht aus seinem Zelt und seine Braut holen möchte. Ne? So mit Freude, so mit Glanz, mit Licht und Wärme. Ne? So So ein Sonnenaufgang ist was Herrliches. Wenn du den siehst, denkst du nur so, ach, schön, ne? Und wenn die Sonne untergeht, denkst du auch, oh, herrlich, ne? Und er sagt so, ja, deine Schöpfung, die ist so, so gewaltig, ne? Sie freut sich, wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen, ne? Du setzt die Sonne an ihren Platz und sie macht, was du willst und freut sich dabei. Die Schöpfung ist nicht unzufrieden, außer die Menschheit, die einzigste Schöpfung, ne? Aber die Schöpfung an sich ist zufrieden mit dem Platz, den sie bekommen hat. Mein Hund will nie eine Katze werden. Wird nicht passieren. Außer ein Mensch trichtert das irgendwie ein, dass Tiere irgendwie auch einen Schaden haben, ne? Aber von Grund auf her, so ohne die Hand des Menschen, ist ein Tier das, was es nun mal ist. Und das ist okay damit, ne? Ice Age 3, ich glaube, ne? Wo dieses eine Mammut denkt, es ist ein Wiesel oder sowas, ne? Nee, das sind Menschen, ne? Und darum ist alles so harmonisch und es funktioniert, ne? Und da ist Ordnung drin, ne? Und diese Ordnung, die zeugt von diesem Allmächtigen, von diesem Schöpfer, der ordentlich ist, der alles bis ins Genaueste plant und so ist perfekt und nie mehr muss es geändert werden. Und das sagt er hier, ja, bei dir ist Ordnung und deine Ordnung freut sich drüber. Das einzige Chaos, das es gibt, sind wir, ne? Wir Menschen, weil wir unzufrieden sind mit der Position, die wir haben. Das ist das Chaos, ne? Und du gehst raus aus deinem Platz oder gehst das gar nicht hin, so wie Jona, der nicht nach Ninive wollte, ne? Und es entsteht nur Chaos und Leid. Ne? Und das ist halt auch wieder, möchtest du Frieden haben, dann folge der Bibel, ne? Folge Gottes Wort, folge Jesus. Sagt er immer wieder so, bleib bei mir, ordne dich unter und folg mir nach. Ne? Bleib in meiner Ordnung, in der Position, in der ich dich bewege, in der Kraft, die ich dir gebe, in dem Geistesgaben, die ich dir zuteile nach Maß. Ne? Zu der Zeit, die ich für richtig angemessen finde. Du folge mir einfach nach, Sohn, und bleib in meiner Ordnung. Dann wirst du was haben für Früchte? Frieden, oder? Und Freude, ne? Genügsamkeit. Ist so ein Schatz, genügsam zu sein heutzutage. Ist auch eine große Schwäche von mir, ne? Diese Geduld, ne? Geduldig zu sein. In manchen Sachen fällt es mir leichter, aber ne, in Sachen, wo ich nicht geduldig sein will, fällt es mir schwer, ne? Geduldig und genügsam zu sein. Ne, wie mein Lieblingsspruch bei Sprüchen, den ich immer wieder vergesse. Geduld zu haben ist besser als eine Stadt zu erobern, ne? Und sich selbst zu beherrschen ist besser als ein Held zu sein, ne? Oder so. Kann sein, dass ich was verdreht habe. Aber dieses genügsam zu sein und einfach zufrieden zu sein mit dem, was Gott für einen hat. Mit dem zufrieden zu sein und genügsam zu sein, und geduldig zu sein mit dem, wo Gott einen gerade hat. Das kann uns auch die Schöpfung zeigen. Ne? Und Vers 7. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis an das andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. So wie Gott. Da wo Gott ist, da wird's heller. Und es ist unmöglich, dass die Dunkelheit, ne, das Verborgene, das was anders ist als Gott, verdeckt bleibt. Ne? Die Dunkelheit kann ich sagen, oder das, was nicht Gott ist, unser Fleisch, ne, oder Sünde oder sonst irgendwas, die Welt, es kann einfach nicht sagen, nee, ich bleib hier, mich erreichst du nicht, der Boden bleibt dunkel. Ne? Nee, da wo Gott kommt, boom, da ist es einfach hell. Ne? Nichts kann dieser Glut entrinnen. Und das ist schön, so ist Gott. Da wo er ist, da ist er. Und man sieht ihn. Ne? Ob man will oder nicht. Also, das Erste, wie Gott sich zeigt, ist durch seine Schöpfung. Ne? Das ist das, was Gott zeigt, wie er außen ist. All das, was äußerlich ihn zu Gott macht, ne? Diese Kraft, diese Allmacht, dieses Beständige, dieses Kraftvolle, dieses Licht, so bin ich, da bin ich und ich werde mich nie ändern. Ne? Alles, was man nach außen sieht. Ne? Und jetzt geht er in eine Sache seines Lebens, so ein, wo Gott sich zeigt, wie er innen ist, ne? Durch sein Wort. Also innen wie sein Charakter, seine Persönlichkeit, ne? Oder sein Denken oder sein Fühlen, halt all das, was Gott innerlich ausmacht, was man von außen ja nicht sieht, ne? Vielleicht die Resultate davon, aber all das, was ihn innerlich zu Gott macht, ne? Und all das zeigt er uns durch sein Wort. Das können wir in der Schöpfung nicht erkennen. Vielleicht manchmal oberflächlich, ja, aber man kann es nur denken, ne? Aber oh, deswegen hat Gott gesagt, mir reicht das nicht. Ich will nicht nur, dass ihr mich seht, sondern ich möchte auch, dass ihr mich von innen her seht, mich kennenlernt, dass ihr mich verstehen lernt. Ne? So, und das macht er durch sein Wort. Vers 8. Das Gesetz des Herrn, es ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Erste, was er sagt, dein Wort, dein Gesetz, und er hatte damals nur die 5 Bücher Mose, ne? So ein, andere Schriften gab es damals noch nicht, so ein, oder wurden noch nicht zusammengefasst zu Gottes Wort, was weiß ich. Aber selbst nur die 5 Bücher Mose erzählen, haben David alles erzählt über Gott, seine Persönlichkeit, ne? Was wir heute wissen, ne? So, und es betrifft natürlich auch über das, die ganze Bibel, die wir heute haben, ne? Und dieses Gesetz, sein Wort, auch anders so besetzt, das Wort Gottes ist es vollkommen. Das ist das Erste, was er, woran er denkt, ne? Ja, dein Wort ist vollkommen. Das, was du sagst, das, was du uns gegeben hast, ist fertig. Unveränderlich. Es ist perfekt. Ne? Nicht so wie unsere Apps oder unsere Hardware, unsere Handys oder Laptops oder unsere Autos oder unsere Versorgung hier von Wasser, Strom, Gas, Haus, Wärmedämmung oder sonst irgendwas so, ne? Nichts, was ein Update braucht. Ne? Nichts, was noch verbessert wird. Ne? Nee, er guckt sich Gottes Wort an und er sagt, da gibt es kein Update, da gibt es kein Bibel Nummer 2. Ne? In verbesserter Sprache oder sonst was. So, nee, es ist vollkommen, es ist perfekt. Du hast uns das Wort gegeben und du wusstest, dass das vollkommen reicht. Ne? Um zu erklären, was wir wissen müssen von dir. Dein Gesetz ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Ne? Und wer Zeit nimmt in Gottes Wort, der merkt doch, dass er freudig daraus geht. Ne? Weil da nur drin steht, dass wir geliebt sind. Ne? Weil da nur drin steht, dass Gott uns näher haben möchte bei sich. Und welcher Mensch hört das nicht gern? Ne? Ich, der viel Furcht hatte vor Menschen und immer noch ab und zu hab, ne? Manchmal seltener zum Glück, aber manchmal ist es so, du kommst in einen Raum, selbst bei Leuten, die du kennst, ne, und du fühlst dich so, dass so ein Gedanke auf einmal da, so eine Angst, so wie du bist gerade nicht willkommen oder akzeptiert. Ne? Du fühlst dich dann auf einmal so unwohl, ne? So fremd, so. Ne? Aber nicht, wenn du in Gottes Wort liest, ne? Weil da steht es drin. Er sagt uns immer wieder, dass er uns will. Dass er alles gegeben hat. So. Ne? Und du liest da drin, du verbringst deine Zeit und selbst wenn das Gesetz uns überführt oder richtet, wissen wir doch im Endeffekt, wenn wir rausgehen, der Heilige Geist sagt uns doch immer leise, ne, in seiner Art, so, auch wenn er uns ermahnt, ja, aber das wird schon, ne, ich bin bei dir. Deswegen lasse ich dich nicht los. Ich zeige dir das, damit ich noch näher bei dir sein kann. Ne. Du gehst raus und trotzdem bist du erbaut. Ne. Gottes Wort erquickt. Das Zeugnis des Herrn, das ist zuverlässig. Das, was Gott sagt, das, was er von sich gibt, auch durch andere Menschen, ne, das, was wir in der Bibel lesen, das ist zuverlässig. Darauf kann man bauen. Und für mich ist das eine Erbauung, weil ich lese Gottes Wort und ich denke, weil ich weiß, dass Gott nicht lügen kann, weil dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er unvollkommen. Ne? Aber er ist treu und er hält, was er verspricht. Ne? Seine Zeugnisse sind wahr. So ein und es gibt mir so eine Ruhe, weil egal, selbst ob ich mich jetzt so fühle oder nicht, ich weiß einfach nur, weil er es sagt in seinem Wort, dass es so ist. Ne? So, es ist zuverlässig. Und nicht nur das, für die, wie ich, die doof sind, so unverständlich, ne, die länger brauchen, manche Sachen zu verstehen, die macht es weise. So, Gottes Wort macht uns nicht klug, es macht uns weise. So, und das ist viel wichtiger, als klug zu werden. Ne? Viel wichtiger als Erkenntnis zu haben, ist das so tief zu verstehen, zu verinnerlichen, dass man es genauso auch machen möchte. Ne? Dass man genauso werden möchte. So. Dass man erkennt, so, dass wirklich Gott so ist, wie er ist. Ne? Die Befehle, Vers 9 des Herrn, sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Da ist kein Falsch drin in Gott. Ne? Kein Falsch in seinem Herzen. Sondern alles, was er sagt, jedes Wort, und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, ich sage so oft Dinge, die im Nachhinein ich für mich innerlich ab und zu korrigieren muss, ne? Wo ich denke so, naja, das war nicht so richtig. Oder irgendwas, was ich sage, was mir manchmal leid tut. Oder irgendwas, was ich sag oder tue, was anderen weh tut, obwohl ich es gar nicht so meinte, oder, ne? Aber da gibt es keine Verbesserung. Die Bibel, Gottes Wort, er, was er uns gegeben hat, jedes Wort, das er spricht, ist richtig. Ist was, wo man festhalten kann. Ein Fels. Die Befehle des Herrn sind richtig und sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es ist geläutert. Das ist rein. Da ist kein Zusatz drin. Dieser Zusatz, dieser Dreck, sondern all das, was nicht Gott ausmacht, das ist weggewaschen. Das ist lauter. Das ist raus. Deswegen soll auch nichts mehr rein, ne? Sagt Jesus. Und es darf auch nichts weggenommen werden, weil Gott das schon bewogen hat. Jedes Wort, das hier drin steht, jede Botschaft, die Gott wichtig war, hat einen bestimmten Grund, ne? Sie erleuchtet die Augen. Und das ist doch schön. Ich denke über die Gebote nach, ich denke über Gott nach, ich lese in seinem Wort, ich denke darüber nach, was das zu tun hat mit mir, und, ne, und meine inneren Augen, diese geistlichen Augen, werden erleuchtet, ne? Da, wo vorher nur Trübsal war oder Trauer oder Angst oder Hoffnungslosigkeit, da ist auf einmal Licht da und all dieses Negative, was Gott nie hat, ist weggerückt, ne? Ist grau geworden. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in ewig. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold und süßer als Honig und Honigseim. Sein Wort ist begehrenswert. Wir sollen nicht begehren, ne? Begehre nicht das von deinem Nächsten, begehre nicht das, was du nicht hast, begehre nicht das, was weggeht, was du gerade hast, ne? So ein Begehren ist nichts Gutes. Aber es gibt Sachen, die wir begehren dürfen. Ich darf meine Frau begehren, ich darf Gottes Wort begehren. So, weil es Wert hat, weil es wichtig ist, weil es wirklich kostbar ist. Und es ist süß. Selbst die bitteren Sachen in Gottes Wort sind süß. So wie der eine Prophet, der all das Gericht essen muss. Aber in seinem Mund ist es süß. So ist es. Wer Zeit verbringt in Gottes Wort und wer es begehrt und begehren will, wer erkennt, dass es Wert hat, ne? Mehr als weltliche Sachen, mehr als physisches Glück, ne? Für den wird es süß werden, ne? Und wir kennen es doch, oder? Ich weiß noch, ich habe Gottes Wort, die Bibel gelesen, bevor ich mich bekehrt habe zu Jesus. Und das war, 1. Mose war noch interessant, ne? Und danach wurde es unwichtig. Da habe ich zugemacht und liegen lassen. Ne? Ich wusste zwar, es ist wertvoll, ich habe es aufgehoben, nicht weggeschmissen, aber ich konnte keinen Wert darin erkennen. Ne? Nichts, was mich in dem Moment reich gemacht hätte oder so. Aber als ich mich bekehrt habe und Gottes Wort gelesen habe, da habe ich gemerkt, so, dass das wertvoll ist. Ne? Dass es rein ist, dass es mir was sagt, was mir niemand sagen kann. Was ich auch nicht erkannt habe, indem ich die Schöpfung beobachtet habe und darüber nachgedacht habe. Ne? Ich lese in der Bibel und ich erkenne seine Worte und seinen Charakter, sein Herz, ne? Seine Beweggründe, warum er was tut, warum er was zulässt. Ist herrlich, ist süß. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt. Ne? Und das ist wichtig. Und ich merke das in Zeiten, wo ich weniger Bibel lese und weniger Zeit nehme, darüber nachzusinnen, was ich gelesen habe. Ne? Da fehlt mir diese Belehrung, ne? Diese Richtung, die ich hätte, wenn ich drüber nachdenken würde. Ne? Nehme ich mir Zeit und nehme mir Gott in meinen Sinn, auch in meinen Kopf und nehme Gott in meinen Herzen auch, ne? Dann kommt er erstmal aus meinem Mund raus. Ne? Ich erzähle viel mehr darüber, ich denke viel mehr über ihn nach und ich bin viel sicherer auf meinem Weg mit ihm. Ne? Alles erscheint klarer und wichtiger. So, es ist einfach natürlicher, auf seinem Weg zu sein. Wenn ich mich aber entferne und weniger und weniger höre über diese Worte, die er spricht, ne, die er mir gegeben hat, als wozu ist die Bibel da? Jakobus steht das, glaube ich, oder Philipper oder Epheser, ich weiß nicht mehr. So, ein Gottes Wort ist uns gegeben zur Belehrung, zur Wegweisung, zur Zurechtweisung. Er ist unser Zuchtmeister. Ne? So, das und ist so wichtig, dass ich darauf nicht verzichte. Mich belehren zu lassen von Gott ist so wichtig, damit ich gerade laufe. Und wer sie befolgt, und jetzt geht es darum, dass man nicht nur die Worte liest und darüber nachdenkt und sie hört, sondern auch danach lebt. Sein Leben komplett umstellt nach dem Charakter, den Gott hat. Seinen eigenen Charakter und Denkweisen zurückstellt, um seine Denkweisen, seine Persönlichkeit mehr und mehr aufzunehmen und anzunehmen. Ne? So, wer ihm nachfolgt, wer sich selbst zurückstellt, verleugnet, ne? Wer auch die Kosten trägt, das Kreuz trägt, ne? Um ihm nachzufolgen, ähnlicher zu werden. Wer sie befolgt, der empfängt reichen Lohn. Und ich merke das, wenn ich im Wandel bin mit Jesus und straight, gerade ohne Abzweige auf ihn gucke und mit ihm gehe, dann bin ich hier schon reich. Ne? Ich merke das, wie reich ich mich fühle, wie voll, wie gesegnet. Ne? Wie mehr und mehr Lasten einfach gar nicht mehr da sind, ne, die ich sonst hätte. So, wie ich einfach freier bin, wie ein Schaf ohne Wolle. Ne? So, wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Und natürlich empfangen wir auch Lohn im Himmel dann, ne? Ist klar. Und werden reich sein. Aber viel kostbarer ist mir gerade der Reichtum, den ich hier schon habe. Ne? Also wir haben zwei Sachen. Gott zeigt sich in seiner Schöpfung. Kraft und Allmacht. Und Gott zeigt sich in seinem Wort, ne? Sein Charakter, seine Persönlichkeit, so, ne? Seine Denkweisen, sein Blick so, für Dinge. Und die dritte Sache ist, Gott zeigt sich durch das Leben von dem Menschen, der Gott nachfolgt. So. Vers 13. Verfehlungen. Wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind, und auch vom Mutwilligen bewahre deinen Knecht. Verfehlung, ne? Sünden, Verfehlung. Wenn man weiß, dass da die Strecke ist, die man gehen sollte, und man verfehlt sie ein bisschen, ne? Dann kommt man ab. So. Und er sagt hier, so viele, die verborgen sind, ne? So wie ein Elefant in einem Porzellanladen. Stellen Elefanten in den Porzellanladen und der will nicht kaputt machen, aber der wird was kaputt machen. Ne? Warum? Weil er einfach so fett ist. So, ne? Dreht sich um und sein Hintern haut alles um. Und vorne der Rüssel. Ne? So wie ich hatte mal so einen langen Stock gefunden, so einen Balken, ne? Und wie im Film, mich hat jemand gerufen und ich habe mich umgedreht. Ne? Ich habe nicht mehr daran gedacht, dass da hinten ja weitergeht. Ne? Und bumm. So. Verfehlungen, die unbewusst sind. Ne? So. Genauso sündigen wir jeden Tag, den ganzen Tag, ohne es zu wissen, dass wir sündigen. Ja. Manchmal sind Verfehlungen einfach Sachen, selbst wenn wir Sachen richtig tun, kann sie trotzdem aus der falschen Motivation heraus sein. Und wir würden das nie erkennen und nie realisieren, wenn der Geist uns das nicht zeigt. Das sind Verfehlungen, die unbewusst sind, nicht mutwillig sind. Ne? So. Und davon gibt es genug. Ne? Sachen, wo wir einfach was Doofes sagen oder dumm reagieren, unüberlegt reagieren und jemand anderen verletzen. Das wollten wir gar nicht. Ne? Passiert mir ständig. Fettnäpfchen. Ne? So, man will das nicht, aber es passiert. Und oft erfährt man das gar nicht, ne? Weil der andere nichts sagt. So. Was für Verfehlungen, wer erkennt sie? Ich erkenne sie nicht. Und bei mir ist noch nicht so lange her, dass ich ohne Jesus war und ich hatte für alles meine Gründe, warum ich was getan habe. Selbst wenn es falsch war, hatte ich meinen Grund. Und der hat es schon wieder richtig okay aussehen lassen. Für mich zumindest. So. Ich habe es einfach nicht erkannt. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil es nicht möglich war, zu erkennen, dass es nicht gut ist. Warum? Weil ich keine Perspektive hatte. Ich hatte kein Vorbild. So. Dass ich erkennen konnte, was gut ist, ne? Was richtig gewesen wäre. Nur das, was ich mir selbst rausgezogen habe aus der Welt. Ne? So mein eigenes Vorbild für Gut und Böse. Ne? Aber wir wissen ja, es gibt nur einen Schöpfer, der wirklich vollkommen und gut ist und gerecht. Ne? Er ist das Maßstab. Er ist dieses Bild, das wir angucken und an dem wir erkennen können, was falsch läuft. Ne? Und er sagt hier, wer erkennt denn schon seine Verfehlung? Und so oft, dass ich gedient habe und Gott mir dann im Nachhinein gesagt hat, ja, wofür hast du denn das jetzt gemacht? Oder Brüder und Schwestern, die ich gehört habe, die überführt wurden, die haben immer ganz stolz Geld gegeben, ganz laut, ne, bis Gott ihnen gezeigt hat, ey, du machst das, um Anerkennung zu kriegen, dein Lohn ist gerade weggegangen. Ne? Wir erkennen das oft nicht. Und ich bin so dankbar, wir dürfen es erkennen dadurch, dass wir in seiner Schöpfung, auch in den Menschen in unserem Umfeld, Gott erkennen und Gott suchen. Ne? Sondern dass wir ein Wort haben, das wir studieren und lesen, wo wir noch mehr erkennen, ne? Und lernen können, überführt werden. Und weil wir Menschen Gottes sind, und das ist das Wichtigste von allem, wo der Geist drin ist, die eine Beziehung haben mit ihrem Schöpfer, ne? Der uns persönlich auch anspricht und uns persönlich die Augen erleuchtet, weil wir das wollen, weil wir nachfolgen, ne? Weil wir tun, was wir erkennen, sondern weil wir das tun wollen zumindest, auch wenn wir es nicht immer können. Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Und ich will das. Und ich liebe das so, dass David das schon erkannt hat. Und ich liebe das auch, dass David hier so, ach, du liest seine Gebete und du fragst dich, wie kann es eigentlich sein, dass man an die Kirche glaubt oder an die Gemeinde, ist ja wurscht jetzt, ich rede jetzt nicht von der großen Kirche, sondern von der christlichen Institution, ne? Glaube, Christ sein. Weil man hat doch die Bibel, man liest das hier und man merkt doch schon ganz klar von Augen, Mensch, David, der redet mit Gott, als ob es ein Mensch ist. Ein Mensch, der gerade in seinem Wohnzimmer ist. Ne? Er redet mit Gott wie zu einem Menschen, der gerade leibhaftig da ist. Und so wie ich meiner Frau Dinge erzähle, was mir einen Tag über auf den Nerven ging oder wo ich daneben lag oder ne, was schön war, wo ich dankbar bin oder was ich vermisse und brauche, ne, so natürlich redet er das, bringt er seine Anliegen auch vor Gott, ne, ganz natürlich und ganz echt, ganz normal halt. Und er sagt zu Gott, das sind Sachen, die ich überhaupt nicht erkenne, wenn du sie mir nicht zeigst. Ne. Und ich will das aber nicht. Ich will nichts Ungerechtes tun. Und das, was ich nicht erkenne, zeig's mir, hat der Mann im anderen Psalm gesagt. Ne? Zeig mir, was in meinem Herzen ist. Und wenn da irgendwas ist, was dir nicht gefällt, irgendwas ist, was anders ist als du, Herr, dann zeig mir das und ich will das wegschmeißen. Ne? Ich will nicht getrennt sein. Ich will dich komplett. Fehlung, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vom Mutwilligen bewahre dein Knecht. Das ist doch das, was Jesus gebetet hat, oder? Führ mich nicht in Versuchung, sondern bewahre mich vor dem Bösen. Bewahre mich vor dem Bösen. Und Gott ist nicht der, der uns versucht, aber er ist der, der unsere Wege manchmal lässt, dass wir versucht werden. Das macht er aus dem Grund, um uns zu beschützen, im Endeffekt. Auch wenn es erstmal keinen Sinn macht. Aber das Tolle ist ja, dass er mächtiger ist als ich als Vater. Ich würde meine Kinder nicht mit Absicht in eine Versuchung bringen. Um sich zu stärken, um ihnen was zu lernen. Vielleicht gibt es Ausnahmefälle, aber die fallen mir gerade nicht ein. Aber normalerweise sage ich, nee, fass es nicht an, es ist heiß. Ne? Und wenn Timo trotzdem die Pfanne anfassen will, dann sage ich, nein, lass es heiß. Ne? Und wenn er es trotzdem anfassen will, haue ich auf seine Finger. Darf man das jetzt sagen, werden meine Kinder jetzt entführt vom Staat? Naja, ne? Und dann fässt er trotzdem an. Ist halt Timo. Ne? Aber ich beschützt meine Kinder natürlich. Und wenn ich weiß, das tut ihnen nicht gut, das ist nicht gut oder nicht mein Wille, dann sage ich nein. Ein Punkt. Ne? Aber Gott ist ja mächtiger als ich. Weil er hat ja sogar die Versuchung schon berechnet. Ne? Er hat ja einen Zaun für den Gegner gemacht. Weiter darf er dann nicht. Ne? Mehr darf er nicht machen. Näher darf er nicht rankommen. Mehr darf er sich nicht nehmen. Ne? Weil Gott sieht ja weiter, was dann danach passieren wird mit uns. Ne? Die dann versucht wurden. Und das ist was Schönes. Und David kommt hier, aber er betet auch gleich, er führt mich gar nicht erst in diese Versuchung. So bewahre mich vor Versuchung, bewahre mich davor, dass ich sündige. Und wenn ich das lese, oh Mensch, wie oft hat Gott wo mich bewahrt? Wie oft wäre ich vielleicht schon gefallen oder hätte sonst was gemacht oder gedacht so, wenn, aber Gott hat gesagt, nee, die Versuchung kommt das gar nicht zu Stefan. Heute nicht. Ne? So viel, wo man vielleicht so denkt, so, ja, dass ich zum Beispiel nach einem Jahr mit Jesus dachte ich bin sinnfrei. Ich habe so heilig gedacht und nur heilige Dinge getan. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gedient oder geschlafen. Ja? Oder Bibel gelesen. Oder gebetet. Mehr nicht. Ich habe auch nicht gerichtet oder ähnliches. So. Nee, ich habe natürlich immer das Wohl der anderen gesucht. Ne? Und nach einem Jahr ungefähr dachte ich bin so frei von Sünde und so verändert, ne, dass ich nicht mehr sündigen kann. Und dann hat Gott die Versuchung geschickt. Wirklich, vom einen Tag auf den nächsten. Ich habe jetzt gedacht und ich habe mich gefreut und dachte innerlich so, irgendwie klingt das komisch. Aber ich habe es nicht verstanden. Ne? Und dann, weil ich so überheblich war und so stolz, ne, so blind und dumm, weil ich dachte, ich könnte jeder Versuchung entgegenstehen. Egal, was da kommt, ich guck's gar nicht an. So heilig bin ich. Ne? So hat Gott gesagt, okay, jetzt ist er soweit. Jetzt kennt er mich. Und jetzt lernt er sich kennen. Ne? Und Stück für Stück kamen Sachen auf einmal wieder, die weg waren. Wo ich dachte, ja, hat Gott weggenommen, als ich mich bekehrt habe. Ne? Und ich habe das gebraucht. Das hat mich wieder auf den Boden geholt. Ich war so stinkend überheblich, dass es eklig war. Ne? Und heute sehe ich das bei jungen Christen, die sich frisch bekehrt haben, wo ich dann denke, oh, das stinkt so. Ha? Ich meine, die meinen es ernst und die sind, ihr habt es richtig und die gehen mit Gott, aber die sind so überheblich stinkend und so blind für ihre Schwachheit. Ne? Aber ich weiß, dass Gott uns liebt und deswegen werden auch diejenigen irgendwann zu Boden gehen. Ne? Und dann wird Gott sie wieder aufstellen und dann werden sie laufen an Gottes Hand. Ne? Ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind. Dass wir nicht die sind, die wir meinen zu sein. Und das sind diese, David war sich klar, wer er ist. Er wusste, er würde sündigen, sobald eine Versuchung kommt. Und er sagt so, nee, bewahr mich bitte davor, ich weiß, dass ich falle. Also schick das gar nicht erst, weil ich bin zu schwach. Ich brauche dich da. Ich will nicht getrennt sein, ich will nicht fallen, ich will nicht sündigen, Herr. Also bitte, nimm's weg, gib mir einen ruhigen Weg mit dir, Aber er wusste auch, dass er sich selbst nicht kennt und der ist bestimmt zu oft schon gefallen und hat gesündigt, dass er weiß jetzt als Mann Gottes, ich bin einfach ein Sünder. Ich erkenne noch nicht mal meine eigene Schwachheit, meine Dummheit. In den Bereichen, wo ich mich stark fühle, da bin ich schwach, und ich erkenne es nicht, weil ich nur Stärke sehe gerade. Und deswegen betet er auch und sagt zu Gott, auch die Sachen, die im Verborgenen sind, die ich nicht erkennen kann, die ich nicht sehen kann, weil ich einfach nicht du bin. Weil mir so viel Weitblick gerade fehlt. Bewahre mich vor dem, weil ich weiß, wer ich bin. Ich bin schwach, ich bin Mensch, ich brauche dich. Ich bin dein Knecht. Du bist mein Herr. Bewahre deinen Knecht. Jetzt bin ich aber abgeschweift. Jetzt machen wir weiter hier. Ja, genau. Damit sie nicht über mich herrschen. Und ich finde es so schön, weil das in Verbindung steht mit diesen auch vom Mutwilligen, bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Er sagt, ich bin der Knecht, ich bin dein Knecht. Das heißt, du bist mein Herr, der Herrscher. Du bist der, der herrscht über mich. Du bist der, der mich bezwingt. Du bist der, der mich führt. Du bist der, der herrschen soll, regieren soll in jedem Bereich meines Lebens. Weil ich bin dein Knecht. Ne? Und jemand, der ein Knecht ist, der ist jemand untergeordnet. Und das, was der andere will in dem Bereich, das macht man dann. Und er sagt so, nee, ich will nicht, dass irgendwas in meinem Leben mich beherrscht, außer du. So wie Paulus hatte das gleiche Herz und die gleiche Erkenntnis irgendwann in seinem Glaubensleben. Und er hat gesagt, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich bin in allem frei, ich bin Gottes Kind, ich bin erlöst und geführt. Und ich bekomme Kraft und Weisheit von Gott, ja, aber Ich möchte frei sein von all den Dingen, von denen Gott auch frei ist. Ich möchte nicht, dass mich irgendetwas beherrscht, was außerhalb von Gott ist. Selbst wenn Gott mir das lässt. Ich will nicht, dass mich irgendwas beherrscht. Und das ist eine gute Einstellung. Ich aus meiner Erfahrung, vielleicht liegt so nur an mir, dass vielleicht bin ich nur zu schwach, sondern aber ich habe viele Sachen in meinem Leben, wo ich sage, das beherrscht mich und ich will das nicht, aber ich kann nichts dagegen tun. Außer zu Gott zu schreien und zu sagen, ich will nicht, dass mich irgendwas beherrscht, außer du. Also arbeite da, meißle und verändere mich, damit es mich nicht mehr beherrscht. Nicht ist einfach, ich beherrsche. Ne? So. Damit sie nicht über mich herrschen, denn werde ich unsträflich sein. Und frei bleiben von großer Übertretung. Und ja, das, was David hier beschreibt, ist ein heiliger Wandel, so wie Jesus das sagt oder Paulus oder sonst wer. Dieser heilige Wandel ist ein beständiges Gehen in Gottes Gnade. Ein beständiges Bewusstsein für seine eigene Sünde und Unfähigkeit, heilig zu wandeln, heilig zu sein, aber in Abhängigkeit von Gott heilig zu sein. Durch seine Gnade. Und das sind wir alle. Und das ist so herrlich in Jesus Christus, bin ich ein Heiliger. Und habe einen heiligen Wandel, wenn ich in ihm bleibe und auf ihn sehe und mich von ihm waschen lasse. In seiner Gerechtigkeit habe ich einen heiligen Wandel. Und das ist doch so schön. All die Sachen, die mich trennen könnten, Gott hat die auch im Griff. Gott ist fähig dazu, die Sachen, die mir zu groß sind, die mich abbringen würden von ihm, einfach wegzunehmen von mir, nicht zuzulassen. Das verspricht uns auch in seinem Wort. Das ist ein Zeugnis, das er gibt. Das ist beständig. So unwiderruflich. Er lässt nur so viel Versuchung zu, wie wir ertragen können. Er lässt nicht zu, dass so viel Versuchung auch in unser Leben kommt. Und da kommen auch Sachen, die man hört von Irrlehrern oder irgendwas anderes. Ne? Er lässt nur so viel zu, damit wir noch bei ihm dranbleiben. Maximal. Mehr nicht. Das ist ein Versprechen, das er uns durch sein Wort gibt. Würde das wirklich anders sein, dann wäre er ein Lügner. Das glaube ich nicht. Also glaube ich lieber seine Lehre als den Lehren von manchen Menschen, die ich kenne. Er ist anders. Er sagt, nee, auf mich könnt ihr ja bauen. Ich bin doch gerecht. Ich bin doch beständig. So wie er hier gesagt hat, dein Wort ist einfach so, wie es ist. Und es ist gut. So. Und du änderst es nicht, weil du dich nicht änderst. Jedes Wort ist bewogen und bemessen. Alles, was du mal gesagt hast, hast du schon durchdacht. Für alle Ewigkeit. Ist perfekt. Kein Update. Keine Veränderung. Keinen neuen Jesus, den wir brauchen, oder Messias, der uns noch zusätzlich erklärt, so wie Mohammed, was Gott noch anders will, oder wie hier dieser Engel von Mormonen, ne? Der kommt mit seinem noch ein Testament mehr, das alles verändert, ne? Und wieder uns zum Gesetz bringt. So. Nee, jedes Wort ist fertig und durchdacht und geklärt. Ist herrlich. Und ich lese es hier und ich denke so, was für eine Befreiung. Und ich möchte mich nicht beherrschen lassen. Und das ist doch schön, wer in Gott ausgerichtet ist, ne, dieses äußerliche Leben und in Gott ausgerichtet ist, dieses innerliche Leben, der sein Wort inne hat und darüber nachdenkt und sich davon bestimmen lässt und einnehmen lässt, mehr und mehr. Wer auch den Schritt tut im Glauben und sagt, und jetzt werde ich den auch tun, ne? Den Glaubensschritt. Ne? Der ist ja schon gereinigt, weil du willst überhaupt nicht sündigen. Und der erkennt ja die Versuchung, wenn Gott sie offenbart, weil er ein Gott ist, ne? Und weiß, es ist falsch. Und das ist doch schön, weil jemand, der geläutert ist vom Gedanken her und vom Herzen her, und das wissen wir ja alle, du lässt dich gar nicht so schnell versuchen. Ne? Da kommen Riesenversuchungen, ne? Und die interessieren uns ja überhaupt nicht. Nee, interessiert überhaupt nicht, wenn man einen Heiligen Geist hat in dem Moment, da sind diese Riesenversuchungen, sind keine Versuchungen. Weil du in dem Moment ist die viel zu groß und da ist Sünde, ne? Sondern es sind diese kleinen Sachen, die er sagt, so diese kleinen Übertretungen, die uns zu großen Übertretungen führen. Wer bei den kleinen Übertretungen Ja sagt, Der wird auf eine größere Übertretung stoßen und auf eine größere. Und diese Übertretungen werden schlimmer und schlimmer und du steckst in der Sünde fest. Ne? Aber es sind die kleinen Entscheidungen, die uns im Endeffekt dorthin bringen. So. Die kleinen Übertretungen, die gegen unser Gewissen streiten, die wir tagtäglich tun vielleicht oder denken. Ja. Also wer groß sündigt, der hat davor sehr oft klein gesündigt. Und deswegen sagt er hier auch, so, dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großen Übertretungen. Ja, er macht einen Unterschied. Und ich kenne das. Es gibt eine Zeit, wo ich im Geist bin und ich bin im Geist. Ja, so. Und diese großen Sachen, die mich beherrschen, sonst so, von denen bin ich in dem Moment frei. Die kontrolliere ich und ich sage, nein, interessiert mich nicht, mache ich nicht. Punkt. Ja, so. Aber ich kenne auch diese Zeit, wo ich nachlässig werde und in diesen kleinen Entscheidungen immer falsch mich entscheide. Das ist gar nichts Schlimmes, aber ich weiß in dem Moment, eigentlich wäre es anders besser gewesen oder richtiger. Nicht zu gehen, obwohl man gehen soll zu jemandem. Oder es sind so viele verschiedene Sachen. Es hat ja nicht immer was mit Sünde in dem Sinn zu tun. Manchmal ist es Faulheit. So ein nicht zu dienen, obwohl man in dem Moment so ein Gefühl hat, wie ich sollte jetzt was sagen oder so. Und wenn ich im Fleisch bin, ich sehe richtig meinen Lauf, all die alten Sachen, die mich nicht mehr beherrschen, fangen wieder an, mich zu beherrschen. Ne? So, als ob ich nie was gelernt habe, als ob ich nie, als Gott, als ob er nie geredet hätte, als ob ich nie Sieg gehabt hätte. Ne? So, und du bist wieder im gleichen Mist und du fängst wieder an, mit dem gleichen Weg zu gehen wie davor, um wieder rauszukommen. Aber das muss nicht sein. So. Und deswegen schenkt uns Gott auch durch David hier diesen Psalm, wo er sagt so, leb ein Leben ausgerichtet auf Gott und in Gott. Und du wirst reich sein. Dein Leben wird süß sein. Und du wirst reich Lohn haben. Du wirst sehen, was noch kommt. Und du wirst von den großen Übertretungen, die wirst du beherrschen. Bei den kleinen Sachen, die uns zu den großen Abfall hinführen würden, da können wir Gott fragen, ne? Dass er uns bewahrt, dass er uns in dem Moment Weisheit gibt und Kraft und unser Fleisch bändigt. Ne? Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großen Übertretungen. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Und auch da bete ich immer zu Gott so. Wenn ich was sage in deinem über dich, so, wenn ich irgendwas laut mache über dich, gib du mir die Worte und nimm weg, was nicht von dir ist, so, ne? Nimm weg, was nicht dran ist, nimm weg, was Falsches. So, nimm weg, wo ich was nicht verstehe. Ne? Oder wo es Verwirrung gibt. So. Ich möchte, dass du redest. Und all das, was nicht von dir ist, nimm es aus meinem Kopf raus. Dass du erst gar nicht in meinen Mund kommt. Ne? Und auch das macht er. So, ne? Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Und das ist doch das, was wir beten, oder? Herr, komm in mein Leben und sprich. Zeig mir deinen Willen. So. Rede du in mein Herzen. Zeig, was falsch ist. Zeig, wer du bist. Was soll ich machen? Oder wo bin ich falsch? So. Tröste mich jetzt. Lehre mich jetzt. Führe mich jetzt. Ermahne mich lieber. So, ne? So. Und Gott macht das. Das ist, er freut sich, wenn wir als seine Kinder zu ihm kommen und sagen, Papa, du bist so, Papa, du bist einfach einzigartig, der Held. Von dir möchte ich alles hören. Alles, was du sagst, ist toll. So, lehr mich, weise mich, so, unterweise mich, beschütze mich. Zeig mir, was ich falsch mache und zeig mir und lehr mich, wie ich es dann richtig machen könnte. Herr, mein Fels, Herr, mein Erlöser. Und es ist doch schön, diese dritte Form, wie Gott sich zeigt, der Menschheit, ne? So in unserem Leben, so in unserer Nachfolge, in unserem Wandel, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, ne? Das zeigt seine Liebe, ne? So seine Liebe und sein persönliches Interesse. Also Gott zeigt sich in drei Sachen. In der Schöpfung, das ist das Äußerliche von ihm, ne? Seine Kraft und Majestät und Herrlichkeit, seine Göttlichkeit. Seine Perfektion, sein Drang nach Ordnung, so, ne, diese perfekte Ordnung, die Harmonie erzeugt. Ne, so, dann seine Gottes Wort, in der sein Inneres nach außen kehrt und uns zeigt, ne, seine Persönlichkeit, seine Denkweise, sein Herz, seine Sicht, ne, sein Verstehen von Leben, von Gut und Böse. Und das Dritte durch uns, seine Kinder. Und da zeigt er seine Liebe und seinen Drang und seinen Wunsch nach diesem Persönlichen. Ne, so dieses persönliche Interesse an uns als Schöpfung. Als jeder Einzelne von uns. Ganz persönlich. Ne. Und das liebe ich auch, oder? Weil für uns hat er alles gegeben. Und für uns ist er immer noch hier und er trägt noch weiter diese Sünde und diese Last und diese Welt und diesen Hass auf ihn. Ne? So, was aber trotzdem hat er sich entschieden, uns so nah zu sein, wie man es nur sein kann. Ne? In uns zu leben und zu reden und zu weben, jeden Tag, den ganzen Tag. Und zu beschützen und zu leiten und zu bewahren. Und im Endeffekt ist alle Weisheit zusammengefasst, fürchte Gott, ne? Und halt seine Gebote. Und dieses Halt seine Gebote ist Jesus. Und Jesus ist die Liebe. Ja. So. Und wie wir es jetzt in Hebräer 11 gelesen hatten, war das Hebräer 11? Ich weiß gar nicht mehr. So ein, was ich echt so toll fand, nächstes Mal müssen wir Tür zumachen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist, und der muss glauben, dass er die belohnt, welche ihn suchen. Ja. So. Fand es so toll, dass ich es jetzt nochmal gelesen habe. Ja. Das Einzige, wie ich Gott wohlgefallen kann, ist überzeugt sein, dass er da ist. Ganz reell. So ein und, dass er mir Gutes will. Dass ich ihm persönlich nah sein soll. Das ist alles, was ich brauche. Das ist alles, was mich zum Glaubensheld macht. Das ist alles, was mich zu einem guten Zeugen Gottes macht. Zu glauben, dass er Gott ist, lebendig und echt und ihm nah sein zu wollen, ihn zu suchen. Das ist der Glaube, den er liebt. Hammer. So, Herr, ich bitte dich, dass du dich mehr und mehr offenbarst. So, und ich suche dich. Ich suche dich in der Schöpfung. Ich suche dich in dein Wort. Ich suche dich in mir, Herr, in meinem Leben. So nicht. Und ich danke dir, dass du dich auf so viele Arten offenbarst und wir dich mehr und mehr erkennen einfach. So, dass du dich nicht versteckst, sondern dass du dich zeigst, dass du ein lauter Gott bist. Ein Gott bist, der gehört werden möchte, verstanden werden will. So ein Gott, der zu uns so redet, dass sogar wir dumme Menschen dich mehr und mehr verstehen können. So. Ja, und ja, bitte bewahre unsere Wege. Ja, und du weißt, wo wir schwach sind. Du weißt, wo wir stolpern. Du weißt, was uns immer tiefer in Sünden führt. Und ich bitte dich, dass du uns gleich von Anfang an davor bewahrst, so da reinzustapfen. Aber ich weiß auch, dass wir durch manche Entscheidungen gehen müssen, so, die wir zu treffen haben, so, damit wir stärker werden und ja, einfach die Schwachheit beherrschen und nicht die Schwachheit uns beherrscht. So. Und also bitte mach uns stärker in dir und lehre uns und ja, verändere uns in dein Bild mehr und mehr. Weil je mehr ich von dir kennenlerne und höre und erfahre, desto herrlicher und größer und schöner bist du. Und, ja. Du bist ein Vorbild. Du bist ein Zeugnis. Ich danke dir für dein Wort, dass ja, wir nicht nur die Natur haben. Nicht nur wissen, dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer, der auch mächtig ist, sondern ja, dass wir auch dein Herz bekommen haben, diesen Liebesbrief, den wir hier in den Händen halten. Ich weiß nicht, wie viele Worte die Bibel hat, aber es sind so viele Worte, so viele unterschiedliche Perspektiven, uns zu erklären, dass du uns liebst. Und dir wünscht, dass wir bei dir sind, ganz nah. Ja, und ich danke dir so sehr, dass für dein wunderschönes Herz und deine wundervollen Gedanken nicht zum Zorn sind, sondern die große Gnade sind für uns störrisches Volk. Ich möchte lernen, wirklich lernen, von innen her zufrieden zu sein mit dem, wer ich bin und was ich bin. und wo ich bin. Einfach dich machen zu lassen im Vertrauen. Ja. Ich danke dir für die Zeit, die jetzt kommt. Und ich ja, bin schon gespannt, was du vorhast. Ich bitte dich, dass du ja, unseren nächsten 2-3-wöchigen Mitarbeiter einfach segnest und ja, uns zum Segen werden lässt. Dass ja, aber er auch ein Segen für uns hier ist. Bitte gib uns eine gute Gemeinschaft und zeig uns, warum du ihn herschickst. Jeden Einzelnen hier in der Gemeinde. Nicht nur mir. Ich freue mich auf die Zeit, die kommt. Auch die Missionare, die bald kommen, uns besuchen und jetzt schon für uns bitten. Und ja, auch da bin ich gespannt, so, ob, aus welchen Gründen wir uns jetzt kennenlernen. Ob du Türen in Polen öffnen willst oder was auch immer. Ich bitte dich einfach, dass du, ja, dass du uns eine gute Zeit gibst und ja, sei einfach da, ja, und sei laut. Amen.